Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation auf der Baustelle für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und heute habe ich einen Gast, den du schon kennst, wenn du treuer und regelmäßiger Hörer bist, den ich aber unbedingt nochmal haben wollte, weil er so ein breites Fachwissen hat und zu so vielen Themen kompetent Hilfe geben kann, Auskunft geben kann und vor allem auch das Feedback auf die ersten beiden Folgen so sensationell gut war. Ich freue mich wahnsinnig, lieber Gabriel, dass du wieder bei mir bist.
Danke für die Einladung, Stefan. Sehr gern. Immer wenn du fragst, bin ich zur Stelle, weil ich natürlich auch gern über diese Themen spreche, die dich auch beschäftigen und unsere Hörer.
Genau, Gabriel Schandl ist ein Urgestein der Trainerbranche. Du bist mittlerweile ein Vierteljahrhundert als
jetzt
Trainer.
Jetzt fühle ich mich alles, danke.
Das war nicht mein Ansinnen, Entschuldigung, Gabriel.
Nein, das passt schon. Alt ist gut in unserer Branche, weil ist gleich Erfahrung.
Ist gleich Erfahrung, genau. Und der Gabriel ist eben seit 25 Jahren als Trainer unterwegs, nicht nur als Trainer selbst und Vortragsredner, sondern eben auch als Trainerausbilder, da habe ich ihn kennenlernen dürfen und habe meine Ausbildung auch bei ihm gemacht. Und Gabriel hat ein Buch geschrieben, Leistungsglück heißt das, und da eben weg vom Leistungsdruck, über den wir ja in diesen beiden Folgen sprechen wollen, hin zum Leistungsglück, also mit Freude und Motivation Leistung zu erzielen. Und in diesen beiden Folgen soll es gehen, in der ersten Folge um Selbstmanagement. Wie agiere ich, wie plane ich meinen Tag und wie schaue ich, dass ich meine Dinge alle unter einen Hut bringe? Und das ist erstens ein Thema, das du natürlich in deinen Seminaren auch adressierst. Das heißt, du hast Selbstmanagement-Seminare, aber natürlich auch in deinem eigenen Leben irgendwie alles unter einen Hut bringen musst. Das heißt, das sind auch die persönlichen Erfahrungen. Und im zweiten Teil sprechen wir dann über das große Thema, gerade bei uns in der Baubranche, Resilienz. Also, lieber Gabriel.
Sehr gerne.
Lass uns einsteigen zum Thema Selbstmanagement. Ich sage immer in meinen Seminaren Selbstmanagement, nämlich nicht Zeitmanagement, weil die Zeit kannst du ja nicht managen, sondern die läuft dir unaufhörlich zwischen die Finger durch. Wie siehst du das? Was ist Selbstmanagement für dich in Abgrenzung zum Zeitmanagement?
Ich finde, das ist ein schöner Überbegriff für einiges, was da drunter steckt. Als mich letztes Jahr ein technisches Unternehmen gebucht hat für die Themen Ziel- und Zeitmanagement, haben wir zum Beispiel auch Stressmanagement noch mit dazugenommen, weil das einfach in diesem dreiteiligen Aufbau, finde ich, am meisten Sinn macht. Dass man anfängt mit dem Thema Ziele, also wozu mache ich das und wo will ich überhaupt hin? Ansonsten zählt das Tom Sawyer Zitat: Als wir das Ziel komplett aus den Augen verloren haben, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Mhm. Also manchmal weiß man einfach nicht wozu, aber machen wir schneller. Das ist leider oft in der Praxis der Fall. Und da ist es gut, wenn man so einen Schritt zurückgeht und überlegt, wo will man überhaupt hin. Dann macht Zeitmanagement auf der Werkzeugebene viel Sinn, wenn man zum Beispiel weiß, dieses klassische Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel. Wo genügt der Abschied vom Perfektionismus? Die schriftliche Tagesplanung oder noch besser Wochenplanung. Ich muss ja nicht alles mir merken im Kopf, sondern ich kann vieles aufschreiben. Beim Schreiben denkt es sich auch leichter. Die Verwendung von einem Kalender mit verschiedenen Listen und Farben. Also da gibt es technisch und auch von der Werkzeugebene so praktische Tools, die einfach gut sind, um sich selber auch, wie du sagst, richtig Selbstmanagement zu managen. Und dann ist es trotzdem da gegeben, wo stressig wird. Das heißt, da braucht man als dritten Teil dann dieses sogenannte Stressmanagement dazu auch. Und das ist auch eines deiner Schwerpunktthemen, das emotionale Management. Weil was macht uns Stress? Emotionen, ausgelöst oft durch andere Menschen, durch Situationen, durch Erwartungen an das, wie das Leben zu sein hat. Und dann ist es doch nicht so. Also das sind drei spannende Bereiche und da bin ich total bei dir, dass man das zusammenfassen kann als Selbstmanagement.
Mhm. Wobei wir uns heute dann aufs Selbstmanagement auf die ersten oder im ersten Teil unseres Gesprächs auf die ersten beiden Elemente fokussieren werden, Ziel und diese Tools, die man da zur Anwendung bringen kann. Und im zweiten Teil, wenn dann die Resilienz das Thema ist, da passt dann das Thema Stress natürlich ideal ein. Starten wir doch mal mit dem Thema Zielmanagement oder Ziele zu finden. Jetzt weißt du ja, mein Podcast ist für Bauleiter, Bauleiterinnen, Projektabwicklern, also Menschen, die aktiv, operativ das Geschehen auf der Baustelle managen. Und beim Ziel, bei der Zielfindung, da geht es ja um die persönlichen Ziele, da geht es ja darum, da geht es nicht um die Baustellenziele in erster Linie, sondern da geht es darum, um für sich selbst irgendwie einen Fahrplan im Leben zu haben, auch wahrscheinlich um das Thema Sinn. Warum mache ich denn das überhaupt? Was begeistert mich denn an dem Job, den ich mache? Und dort hat mich jetzt interessieren, Gabriel, wie siehst du das jetzt ganz spezifisch auf meine Zielgruppe zugeschnitten? Über welche Punkte sollte sich so ein Bauleiter, eine Bauleiterin, ein Übermitarbeiter oder ein AG-Verantwortlicher Gedanken machen im Hinblick auf seine eigenen Ziele, auf seine eigenen, ja, was will ich damit erreichen, wo will ich hin im Leben und so weiter und so fort? Was sind da die Kernfragen?
Das ist eine gute Frage, Stefan. Ich glaube, das kann man oder muss man mehrdimensional beantworten, weil es kann und wird natürlich persönliche Ziele geben, aber auch für jeden Bauleiter, für jede Führungskraft, auch in jedem Beruf sollte es Ziele geben, vor allem für Führungskräfte. Und du hast mein Buch erwähnt, Wege zum Leistungsglück. Da rede oder schreibe ich von den drei wichtigsten Führungsaufgaben. Und tatsächlich ist aus meiner Erfahrung der letzten Jahre die Nummer eins die, ein klares Ziel, eine klare Vision zu haben, zur Unterscheidung komme ich gleich, und die an die eigenen Mitarbeiter zu vermitteln auch. Weil wenn das stark genug ist, dann schließe ich mich als Mitarbeiter dem an und sage, ich will an dem Ziel mitarbeiten, ich will mithelfen, dass wir dorthin kommen. Nur viele Führungskräfte vergessen drauf, die nehmen an, es ist eh alles klar. Aber nein, es ist nicht klar. Das Ziel muss klar sein und da muss es ständig kommuniziert werden. Und jetzt vielleicht auch kurz zur Unterscheidung, zur Begrifflichkeit. Was ist eine Vision? Was ist ein Ziel? Was ist da der Unterschied? Dann hast du Sinn noch erwähnt. Das ist, wozu soll ich mich anstrengen? Ja, im Idealfall ist die Vision stark genug und die Ziele auch attraktiv genug, dass ich die erreichen will. Das ist das, was meiner Arbeit Sinn gibt. Der Unterschied ist, Ziele sind ganz konkret definiert. Da gibt es diese SMART-Regel mit schriftlich, messbar, attraktiv, realistisch und mit einem Termin versehen. Ich ergänze noch ganz gern P und G dazu, nämlich positiv formuliert und in der Gegenwart formuliert. Also nicht sich irgendwann mal aufzuschreiben, ich will meinen Job nicht verlieren oder ich will nicht krank werden oder ich will meine Beziehung nicht gefährden. Weil sonst liegt darauf die Aufmerksamkeit und das negative Zielbild funktioniert nicht in unserem Kopf. Deswegen positiv formuliert und in der Gegenwart hätte halt die stärkste Wirkung. Aber das unterscheidet Ziele auch von einer Vision. Eine Vision ist wie ein Leitstern, die gibt uns die Richtung vor, die kann man aber nicht erreichen. Ziele kann man erreichen. Vision kann zum Beispiel sein, wir wollen das, was wir tun, in höchster Qualität machen. Oder wir wollen das sicherste Bauunternehmen des Landes werden. Oder wir wollen das Bauunternehmen mit der besten Mitarbeiterkultur sein. Was auch immer. Das ist etwas, was du jetzt nie im Endeffekt ultimativ messen kannst, aber es ist ein Leitstern.
Eine Orientierung, oder?
Genau.
Gibt Orientierung, ja.
Ich gebe ein Beispiel, vor vielen Jahren war ich im Schindlerhof in Nürnberg, der damals schon zu den Besten des Landes gehört hat. Und es gibt viele, ja, wenn man da Nummer 1 wird. Ja, was hatten die für eine Vision? Nummer 1 werden. Das ist gleichzeitig jetzt ein Ziel, weil das kann man messen. Aber so dieses beste Seminarhotel des Landes ist einfach gleichzeitig in dem Fall sogar eine starke Vision und ein starkes Ziel. Jetzt muss nicht jeder Nummer 1 werden wollen irgendwo. Aber wenn man das nicht will als Mitarbeiter, dann ist man bei denen eh nicht richtig. Weil das heißt natürlich schon, sich anzustrengen und Gas zu geben. Aber da scheiden sich eben die Geister, weil einer meiner Teilnehmer hat einmal gesagt, ja, aber ich will ja nicht unbedingt der Beste werden. Sag ich, ja, dann bewirb dich am besten nicht dort. Weil die wollen natürlich Leute, die mitarbeiten, die an diesem Seil mitziehen. Das ist viel Arbeit. Aber wenn du dein Wozu kennst, dann ist fast jedes wie erträglich.
Nietzsche schon gesagt, ja.
Lautet dieser sehr, sehr schöne Satz. Und dann bemühe ich mich oder dann strenge ich mich gern an. Ich stehe in der Früh gern auf und weiß, wozu ich mich bemühe. Aber dazu brauchen wir eben klare Visionen und klare Ziele. Und die Aufgabe von Führungskräften ist, die zu vermitteln.
Ganz, ganz spannend. Wenn ich das jetzt für mich in meinem Schädel sortiere, dann heißt das ja eigentlich, wir brauchen auf drei Ebenen Ziele, oder? Wir brauchen fangen wir in der obersten Ebene an, wir brauchen auf der Unternehmensebene, zu dem ich mich zugehörig fühle, Ziele, und eine Vision, wo ich sage, ja, damit identifiziere ich mich, das gibt ein stark, gibt eine starke Sogwirkung. Dann brauche ich auf der Projektebene Ziele, auf der Baustellenebene, das heißt, ich muss wissen, wo ich hin will mit diesem Projekt, da Ziele verbinden im ganzen Projektteam, mache ja bei meinen Teambuilding-Workshops zu Beginn von Projekten gibt es immer wieder das Thema Ziele, die natürlich alle, wo sich alle damit identifizieren sollen. Und dann brauchen wir auf einer dritten Ebene, nämlich auf der persönlichen, menschlichen Ebene, private Ziele, wo ich sage, wo will ich in 10, 15, 20 Jahren stehen als Mensch, als Person, oder? Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder?
Absolut, absolut. Und wir müssen jetzt nicht täglich überlegen, wozu stehen wir auf. Eigentlich sollte es klar sein, und wenn es nicht klar ist, dann macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Und das ist Strategiearbeit. Also manchmal ziehen sich auch Führungskräfte von einem Unternehmen zusammen mit dem Trainer zurück, um ein, zwei Tage, meistens auch irgendwo oben mit Ausblick, zu denken oder zu überlegen, wo wollen wir hin, wozu gibt es uns, was ist uns wichtig. Strategieentwicklung, Leitbildentwicklung, und es ist immer besser, wenn das aus den Leuten kommt, aus dem Führungskräfteteam, zum Teil auch von den Mitarbeitern schon abgefragt, und daraus etwas Starkes entsteht, hinter dem man selber steht. Slogans zum Beispiel entstehen daraus, deiner ist besser bauen, und der hat eine Zeit gedauert, bis er da war, aber auf einmal ist er da. Das heißt, wenn man dich holt, dann wird etwas besser auf der Baustelle. So habe ich das jetzt als Laie verstanden. Und das ist übrigens auch wichtig für Mission Statements, für Visionen, für Slogans. Ein Elfjähriger versteht sie, du kannst es um 4 in der Nacht aus den Ärmel schütteln, wenn man dich aufweckt, und sie sind kurz. So. Das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Wenn du mich nach meinem Slogan fragst, dann sage ich Menschen helfen. Wenn ich es ausschmücke, dann sage ich Menschen, Teams und Unternehmen helfen. Ja, oder anders formuliert auch das Gute und das Schöne in der Welt fördern. Das ist auch etwas, was mich antreibt. Warum? Weil das gibt mir Freude, das gibt mir Erfüllung. Und jetzt möchte ich zu einem Punkt kommen, der auch sehr wichtig ist, nämlich unsere zwei Grundantreiber, warum wir überhaupt machen, was wir machen. Das eine ist Schmerz vermeiden und das andere ist Freude erfahren. Alles, was wir tun, hat mit diesen zwei Antreibern zu tun. Und ich glaube, Führungskräfte sollten auch vermitteln, wenn Ziele erreicht werden, welche Freude erleben wir dann als Team, als Firma, auch als Individuum, und welchen Schmerz vermeiden wir? Schmerz vermeiden könnte sein, wir müssen eine Penale zahlen, wenn wir das bis zu dem und dem Termin nicht schaffen, die Baustelle, schlecht für uns alle, oder der Ruf leidet, wenn wir die und die Fehlerquote haben. Auf der Schmerzseite, die Freude könnte sein, wir kriegen eine Auszeichnung, wir kriegen einen Preis, wir kriegen den Zuschlag zum nächstgrößeren Projekt, wenn wir jetzt das kleine Projekt gut abwickeln, was auch immer, you name it. Aber das auch klar zu haben und zu vermitteln, das wäre dann auch die Antwort gleich auf den Sinn und auf das Wozu.
Wir sind jetzt wieder auf der unternehmerischen Ebene, also das ist klar, Baustellenebene ist auch relativ klar. Mich würde jetzt noch interessieren, welche Fragen sollte sich aus deiner Sicht jeder meiner Zuhörer stellen in Bezug auf seiner persönlichen Ebene, in Bezug auf die Geschichte, wo will ich hin, wo will ich stehen in 20 Jahren?
Ja, schön, weil manchmal habe ich tatsächlich zu tun mit Menschen, die so ein bisschen demotiviert sind oder gerade einmal nicht sehen, wozu das alles, die frustriert sind. Und da arbeiten wir tatsächlich mit den Fragen, was machst du gerne, was kannst du gut und um ein japanisches Prinzip namens Ikigai noch dazu zu nehmen, was braucht die Welt und wozu ist sie bereit zu zahlen? Also diese vier Fragen ergeben eine mögliche Schnittstelle, deren Antworten dich tatsächlich wieder in eine Motivation bringen. Und auch da, das Wort finde ich so schön, wo das herkommt, nämlich von movere. Und das heißt bewegen. Was bewegt dich denn auf etwas zu oder von etwas weg? Auch das sind so Programme, die in uns arbeiten. Das heißt, diese Fragen sind wichtig und die habe ich mir selber auch mal stellen müssen. Nämlich wie nach vielen Jahren meine Motivation weg war. Es waren Konzernkunden da, die haben mich bei den Teilnehmern in der Früh schon gefragt, ob wir am Abend eh früher Schluss machen können. Und da war mal kurz meine Motivation, dass man dachte, was gibt es eigentlich noch so für Jobs, weil eigentlich, das taugt mir gerade nicht. Und abgesehen davon, dass ich mich dann auf KMUs spezialisiert habe, auf kleine und mittlere Unternehmen, da meistens auch die Eigentümer mit dabei waren, die Geschäftsführer, die Führungskräfte waren an Bord und mit dahinter, habe ich an der Stelle die Unterschiedsfrage gebraucht. Und die lautet, was war in einer Zeit, wo ich motiviert war, anders wie heute? Und da kann man das mit einem Coach machen, man kann das auch beim Selbstcoaching gut rausfinden. Und ich bin unabhängig von meinen Kunden noch draufgekommen, ich war selber mehr in Seminaren als Teilnehmer. Ich habe selber mehr gelernt, mehr in Vorträgen, mehr in Podcasts, mehr
damals.
Genau, das, wo ich motiviert war. Damit habe ich aufgehört, weil ich hatte irgendwann einmal schon so viel Tools, so viel Werkzeug, so viel zum Weitergeben. Ich brauchte das nicht mehr für den Job. Aber ich habe mich gelangweilt, weil ich habe nichts mehr Neues gelernt. Also habe ich wieder angefangen damit und meine Motivation war wieder da. Also das möchte ich auch unseren Hörern gerne mitgeben, diese Unterschiedsfrage. Wenn du in einer Zeit lebst oder bist für dich persönlich, wo vielleicht einmal die Motivation nicht so stark ist, zu schauen, was war damals anders und wie kann ich das vielleicht wieder zum Teil herstellen. Ja, wir können nicht die Vergangenheit ständig reproduzieren oder in der Vergangenheit leben, ist ja auch nicht Ziel. Aber die Muster oder die Dinge, die damals funktioniert haben, könnten wir ja wieder auch heute hernehmen, dass uns die unterstützen. Und ansonsten ist die Frage sehr einfach beantwortet, nämlich stell dir die richtigen Fragen, was den Kreis schließen soll, zurück auf, was kannst du gut, was machst du gerne, was braucht die Welt, wofür ist sie bereit zu zahlen. Und jetzt ergänze ich noch eine fünfte, was würdest du auch kostenlos machen, weil es dir einfach wichtig ist.
Genau. Wobei das natürlich jetzt mehr auf einen selbstständigen Trainer oder auf jemanden, der selbstständig ist, trifft die letzten beiden Fragen. Und die zweite Frage finde ich ganz spannend, oder was die dritte Frage, was braucht die Welt? Mhm. Weil das ist, glaube ich, die Frage unterm Strich nach dem Sinn, oder? Warum mache ich das? Wo ist meine tiefe Befriedigung? Was ist der tiefere Sinn des Ganzen? Weil ich der Welt etwas geben kann.
Und das finde ich ganz wichtig. Zum Beispiel, wichtig. Das ist eine Möglichkeit.
Ja. Andere Möglichkeit?
Weil ich mich selber glücklich fühle in dem Moment. Mhm. Nicht jeder will was geben. Wir wollen manchmal uns einfach wohlfühlen. Viele fühlen sich wohl, wenn sie ihre eigenen Talente nutzen. Und da hilft es manchmal auch zu überlegen, was kann ich gut, was mache ich auch gern. Das ist ja nicht immer dasselbe. Und wenn man da ansteht, dann hilft der Blick über den Tellerrand, sprich die Frage an andere, was sagst denn du, dass ich gut kann? Hilf mir mal. Mhm. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns sagen, du, bei dir sehe ich totaler Talent, andere zu ermutigen. Oder ich finde, du bist ein guter Leiter, du bist eine gute Führungskraft. Oder du sorgst für Ergebnisse, du bist der Macher. So, solche Feedbacks können wir uns auch aktiv einholen und die sind auch wichtig, wenn wir weiterkommen wollen.
Die sind, glaube ich, sogar mega wichtig, weil genau das, was wir gut können, ist ja für uns oft so selbstverständlich, dass wir es gar nicht wahrnehmen, dass wir das wirklich besonders gut können oder außergewöhnlich gut können. Und insofern ist es so wichtig, wenn uns das mal wer von außen sagt, da bin ich ganz bei dir. Mega wertvoll, vor allem diese Frage mit dem Blick nach hinten, wie war es denn, wo ich noch wirklich motiviert war und wo ich Gas gegeben habe, was war da anders? Finde ich mega wertvoll. Lass uns von den Zielen, Blick auf die Zeit, auf die Werkzeuge kommen fürs Selbstmanagement. Zum einen natürlich Planung, du hast das in der Einleitung angesprochen, aber auch Produktivität, Fokus, wenig Ablenkung. Was sind da so aus deiner Sicht die wichtigsten Tools und die wichtigsten Dinge, die du im Hinblick auf Selbstmanagement jedenfalls beachten solltest, damit du eben den zweiten Teil möglichst oft verhindern kannst, nämlich dass du in Stress kommst?
Also da möchte ich einen Schritt zurückgehen und sagen, wie bin ich dazu gekommen, diese Werkzeuge zu kennen und zu nutzen, indem ich sie mir geholt habe aus Büchern von anderen Trainern, in Seminaren. Dann unbedingt ganz wichtig, das selber ausprobieren. Funktioniert das für dich? Wenn es funktioniert, behalte es bei und sonst arbeite so lange damit weiter, bis es funktioniert. Weil tatsächlich auch bei dem Thema gilt wieder, entweder du bist ein Naturtalent oder du lernst es. Ich habe es lernen müssen. Ja, ich bin Familienvater, ich bin selbstständig, ich will Zeit mit meinen Freunden verbringen, ich will Zeit mit Sport verbringen, ich habe Hobbys, ich bin sozial engagiert. So, das sind verschiedene Hüte, die wir aufhaben und auch das ist begrenzt. Das heißt, manchmal muss man sich auch die Frage stellen, worauf verzichte ich? Was lasse ich weg, anstatt was nehme ich dazu? Ich bin jetzt schon langsam auch in meiner zweiten Lebenshälfte angekommen, also die beginnt gefühlt. Und da ist es nicht mehr die Frage, was nehme ich dazu, sondern was gebe ich weg. So, es zu reduzieren. Das heißt, dort Nein zu sagen, ist auch eine sehr gute Technik, Zeitmanagement-Technik. Die braucht man tatsächlich obwohl uns die manchmal schwerfällt, weil es die sogenannten inneren Antreiber gibt und einer davon heißt, mach es allen recht. Das funktioniert noch nicht. Und jetzt tun wir uns manchmal schwer mit Nein sagen. Gleichzeitig wäre es so wichtig, dass wir wirklich nur mit einem guten Gefühl zu Themen, Aufgaben, Projekten und Zielen Ja sagen, wo wir voll dahinter stehen. Und dann nutzen wir die ganze Palette der Werkzeuge, die es gibt fürs Zeitmanagement. Ich würde es den Rahmen sprengen, die alle zu bringen, aber die Wochenplanung habe ich erwähnt, die schriftliche Planung habe ich erwähnt, die Planung am Vorabend, weil dann das Unterbewusste noch überlegen kann, wie kann ich das optimieren. Auf einmal fällt mir vielleicht was ein und schreibe mir das auf, am Vortag zum Beispiel von einem großen Projekt. Auch das Endergebnis zu visualisieren und zu fragen, was soll am Ende des Tages rauskommen, und wie will ich mich dabei fühlen, auch wieder hier mit den Fragen zu arbeiten, gemeinsam im Team zu planen, Ressourcen zu nutzen. Zum Beispiel also ganz einfache Geschichte wie der Kalender ist bei mir am Handy und am Laptop aktuell und auch meine Mitarbeiterin sieht zum Teil diesen Kalender, den freigegebenen. Sogar mein Rednerbüro hat Zugriff auf meinen Kalender, wenn es für Kunden Termine ausmacht, wo wir Vorgespräche führen. Und nur wenn einer was eintragt, dann steht das in allen Kalender drinnen. Das ist praktisch. Früher haben wir das händisch irgendwo eingetragen in so einen 3-Jahres-Taschenzeit. Also es gibt so viele starke und schöne Werkzeuge, die funktionieren, aber nicht für jeden gleich. Ich habe eine Kollegin, die hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Zeitmanagement für Accounten, weil sie gesagt hat, die Werkzeuge sind nicht für alle gleich gut und gleich wichtig. Und ich schätze das total. Gleichzeitig bin ich ein großer Fan auch vom Professor Dr. Seibert. Du kennst ihn, einen Zeitmanagement-Papst. Lothar,
genau.
Genau, der sehr viele Bücher geschrieben hat, glaube ich, über 40 in ganz vielen Sprachen übersetzt und eines seiner Klassiker ist das Einmaleins des Zeitmanagements. Und da stehen Werkzeuge drinnen, von eins nach dem anderen. Aber auch er sagt, die helfen uns nicht, Probleme komplett aus der Welt zu schaffen und wir sind immer noch gestresst, was unser nächstes Thema sein wird. Aber ich habe gemerkt, eine Handvoll denen, die helfen mir. Eins davon habe ich auch noch schon erwähnt, Pareto, 80-20, wo genügen mir 80%? Zählt nicht für jeden Beruf, beim Chirurg zum Beispiel, ja, der soll bitte zu 100% arbeiten, oder?
Kannst du ein Lied davon singen? Ja, war ganz angenehm.
Aber wie schaut mein Posteingang aus? Kann ich jetzt zu 80, wie ist meine Seminarvorbereitung? Ich kann Top-Seminare mit 80% Vorbereitung machen, jetzt nach über 20 Jahren.
Ja.
Da muss nicht. 100% ist sogar eher gefährlich, weil das killt meine Gesundheit, das killt vielleicht meine Beziehungen, wenn ich dann noch bis 9, 10, 11 im Büro sitze. Also auch Leistungsglück kann ich übertreiben. Ich bin selber mal in diese Falle getappt und dann hat mir der Satz geholfen, war der Tag nicht dein Freund, so war dein Lehrer.
Dieses Pareto-Prinzip hängt ja sehr eng zusammen mit was du jetzt eingeleitet hast vorher, nämlich mit dem Thema Nein sagen. Und da möchte ich noch etwas dabei bleiben, weil es erstens extrem spannend finde, extrem herausfordernd finde, aber extrem wichtig auch finde, dass wir zu den gewissen Dingen Nein sagen, die viel Zeit kosten, aber vielleicht nicht den Output liefern, siehe Pareto-Prinzip. Und da meine Frage an dich, lieber Gabriel, wie schafft man es denn, du hast glaube ich vorher gesagt, mit gutem Gewissen Nein zu sagen oder mit einem guten Gefühl Nein zu sagen, wie schafft man es denn, mit einem guten Gefühl Nein zu sagen und das eben auch kommunikativ so rüberzubringen? Weil warum sagen wir denn schwer Nein? Ja, weil wir es allen recht machen wollen, sprich niemanden vor den Kopf stoßen wollen. Also das heißt,
richtig,
das geht in Richtung Kommunikation auch, ist also eine Verknüpfung aus Selbstmanagement und Kommunikation. Also die Frage, wie ist das mit dem Nein sagen? Gehen wir da noch ein bisschen tiefer.
Sehr gute Frage, Stefan. Vor allem letztes Jahr und in den letzten Jahren werden immer wieder diese zwei Themen interessanterweise gebucht von vielen IT-Unternehmen zum Beispiel. Weil gerade ITler oder Techniker tun sich oft schwer, auf der kommunikativen Ebene Dinge rüberzubringen oder auch mit Zeitmanagement. Und da unterstütze ich genau diese Zielgruppe sehr gerne. Ich habe selber mal Zeit in der IT gearbeitet und weiß einfach, man ist ständig auf fachliche Themen, aufs Programmieren, auf was auch immer konzentriert. Und dieses Zwischenmenschliche ist manchmal so ein bisschen suspekt, das kostet uns Zeit, das nervt uns, aber gerade deshalb macht es Sinn, dort anzusetzen, mit Aus- und Weiterbildung zum Beispiel. Und jetzt zur Frage von dir, wie geht das? Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer Begründung und einem Alternativangebot grundsätzlich leichter Nein zu sagen. Gibt ein Beispiel, du rufst mich an und sagst, Gabriel, ich hätte Zeit zum Mittagessen, bin gerade in deiner Nähe, wie schaut's aus? Jetzt sage ich vielleicht oder denke mir, boah, ich muss gerade ein Angebot für einen Kunden fertig schreiben und am Nachmittag muss ich zu einem Termin. Ich könnte schon eine Stunde reinzwängen, aber eigentlich möchte ich mehr Ruhe haben für das jetzige Projekt. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen und was tue ich jetzt? Also eine Möglichkeit könnte sein zu sagen, Stefan, jetzt gerade geht es nicht, ich arbeite gerade an einem Projekt, aber wie schaut es denn bei dir übernächste Woche aus? Da habe ich 3 Tage Möglichkeit, mir Mittagessen mit dir einzuteilen und ich darf total gern mit dir essen gehen. So, jetzt tue ich mir leicht, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, dir Nein zu sagen, weil ich habe kurze Begründung und ein Alternativangebot. Und du wirst auch nicht besser sein, weil du verstehst es und sagst, ja, okay, jetzt kann er nicht, passt, gehen wir übernächste Woche.
Super. Aber es hat nichts mit mir zu tun.
Richtig.
Genau.
Und die so funktioniert das Nein-Sagen einfach schon mal leichter, aber nur, wenn ich wirklich mit dir essen gehen möchte. Ansonsten bitte nicht mit einem Alternativangebot kommen. Manchmal muss man auch das nicht begründen und sagen, du, es geht gerade recht schwer im Moment aus dem und dem Grund. Kann ich da nicht zusagen. Und wenn ich dir zusage, dann möchte ich ein gutes Gefühl haben. Also auch da die Kombination mit der Ich-Botschaft aus der Kommunikation lässt sich super nutzen im Zeitmanagement und gleich noch eine zweite Strategie am Telefon dazu, wenn man Gespräche beenden will oder nicht nur am Telefon, vielleicht kommt auch jemand aus dem Büro und steht auf einmal bei dir und erzählt dir vom letzten Urlaub und du musst eigentlich weiter. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, Gespräche sicher, aber höflich zu beenden. Nämlich tatsächlich erstens mit der Ankündigung, du, ich muss jetzt weiter oder du, ich muss zum nächsten Termin oder Termin kann ja auch mit dir selber sein. Das im Detail musst du gar nicht dazu sagen, sondern nur, dass du zu einem Termin musst. Ich würde empfehlen, aber grundsätzlich bei der Wahrheit zu bleiben, weil nicht, dass da der andere die dann beim Buffet sieht und sie denkt, aha, das ist ein Termin. Okay. Also, ich muss kurz weiter. In der Vergangenheit sprechen heißt, gut, dass wir darüber gesprochen haben, gut, dass du mir das erzählt hast. Dann zusammenfassen ist eine dritte Strategie. Habe ich die richtig verstanden? Du meinst also das und das, nur Wrap-up, auch ein Neudeutsch dazu. Und dann sich als mögliche vierte Taktik sich noch zu bedanken für das Gespräch. Weil all das sind schon Signale für dein Gegenüber. Aha, der redet in der Vergangenheit, der bedankt sich, der fasst zusammen. Das ist schon ein sehr großer Wink mit dem Zaunfall, dass das Gespräch jetzt vorbei ist. Und man hört auch auf mit solchen psychologischen Aufmerksamkeitsreaktionen wie Nicken und Aha, verstehe, das würde ich dann auch aufhören und nicht mehr machen, weil das lädt ja ein, die andere Person weiter zu erzählen. Also es gibt diese Handvoll Möglichkeiten, Gespräche sicher, aber höflich zu beenden und ohne zu sagen, du, das interessiert mich jetzt nicht und eigentlich habe ich jetzt keinen Nerv. Also das muss ich ja nicht sagen, ich kann ja höflich bleiben, das finde ich immer schöner. Dir ist ja auch das Thema Respekt wichtig und ich finde, unsere Arbeitswelt braucht ein bisschen mehr auch noch davon, da vertragen wir noch einiges mehr. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, auch anderen zu zeigen im Seminar, wie man das machen kann. Und das Ganze ist keine Raketenwissenschaft. Aber ich auch für mich, ich habe es lernen müssen. Ich gehöre nicht zu den Naturtalenten, aber es hat mir geholfen.
Absolut, und ich merke auch in meiner Entwicklung, wie stark das wirklich hilft, diese Lernkurve, wie viel leichter du dir im Leben tust, wenn du dir diese Fähigkeiten aneignest. Jetzt haben wir das Nein sagen, da war jetzt ganz, ganz viel dabei. Und auf der anderen Seite das Pareto-Prinzip noch, möchte ich noch vertiefen, in Verbindung mit dem Thema Perfektionismus. Weil ich nehme das auch bei meinen Kunden und bei meinen Teilnehmern immer wieder mit und stelle immer wieder fest, Perfektionismus ist ein Thema. Und bei dem einen etwas anders gelagert wie beim anderen, aber trotzdem unterm Strich ist Perfektionismus ein großes Thema. Frage an dich, woher rührt der Perfektionismus? Also was treibt dich da an? Warum hast du den inneren Antrieb, nicht aufhören zu können und da nur zu feilen und das nur zu machen? Wozu führt der Perfektionismus? Auch das vor Augen zu führen und dann natürlich auch Lösungswege, Strategien aus dem Perfektionismus heraus aufzeigen.
Das sind spannende, richtige Themen, Stefan, die theoretisch bräuchte es mehr Zeit dafür, aber du forderst mich jetzt, indem ich das auf den Punkt bringe. Ich lasse mich gerne von dir challengen.
Ja.
Und sage als Antwort, dass diese inneren Antreiber ein Modell aus der sogenannten Transaktionsanalyse ist. Transaktionen sind so Interaktionen zwischen Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich und Kindheits-Ich. Und es ist nicht immer die gleiche Dimension. Als wir damals Kinder waren, sind wir gelobt worden. Die Frage ist, wofür? Wenn wir uns angestrengt haben, wenn wir schnell waren, pünktlich waren, uns beeilt haben, wenn wir schöne Ergebnisse, sprich in Klammern perfekte Ergebnisse abgeliefert haben, sind wir gelobt worden. Das heißt, wir haben verbunden, dass Liebe dann zu bekommen ist, wenn wir unsere Leistung, unseren Anspruch möglichst hochschrauben oder möglichst den Erwartungen anderer genügen. Und das sind sogenannte innere Antreiber, die damals schon in der Kindheit entstanden sind. Das Gute daran ist, sie wirken heute noch und haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Das Schlechte und Gefährliche ist, sie haben kein Limit. Sie wissen nicht, wann es genug ist, diese inneren Antreiber. Immer mehr, streng dich an, bemühe dich, beeil dich, sei perfekt. Das sind Programme, die unterbewusst uns noch antreiben und die können nur durch sogenannte Erlauber reduziert werden. Zum Beispiel, ich darf auch Fehler machen und bin trotzdem noch wertvoll. Oder ich darf mein eigenes Tempo finden. Oder 80% sind genug. Oder es darf jemand mit mir nicht einverstanden sein und ich bin trotzdem wertvoll. So. Um Klaus Kobel vom genannten Schindlauf nochmal zu zitieren, everybody's darling is everybody's step. Du kannst das eh nicht jedem recht machen. Und dieses Bewusstsein darüber hilft, runterzugehen davon. Weil auch bei der Trainerausbildung sage ich, die Teilnehmer wollen keinen perfekten Trainer und auf der Bühne wollen wir auch keine perfekten Redner. Wir wollen aber sehr wohl professionelle Redner, wir wollen professionelle Trainer. Aber auch die dürfen menschlich sein. Die dürfen von ihren Fehlern erzählen. Aber mit welchen Lernerfahrungen sie heute dort stehen, wo sie stehen. So lernen am Vorbild oder am Beispiel. Das heißt, zusammenfassend, Bewusstsein über die inneren Antreiber, was wirkt, gibt es auch Möglichkeiten, das rauszufinden. In Seminaren füllen wir da so einen Fragebogen aus, sehen, welche sind stark ausgeprägt, welche weniger. Dann als zweiten Schritt Gegenprogramme, die Erlauber, die uns erlauben, auch weniger zu leisten, mal auch ruhiger zu sein, einmal kritisiert zu werden, ohne dass wir uns selber sofort in Frage stellen. Wir sind einfach wertvoll, weil wir da sind. Wir sind. Ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, wir sind geliebte Kinder Gottes. Man muss die spirituelle Dimension gar nicht einbeziehen, mir persönlich hilft es, aber ich bin hier, das hat einen Grund. Und egal, was wer andere über mich sagt, nur das müssen wir wieder mal in unserem Kopf und vor allem in unserem Herzen, in unserer Seele wieder hinkriegen, diese Unterscheidung, dass unser Wert unabhängig vom Applaus der anderen ist. Und da ist so diese Antreiberanalyse schon auch ein Augenöffner und ich hoffe, ich habe das jetzt kurz erklären können, wo das herkommt und wie das noch wirkt, aber auch wie wir es lösen können oder ein bisschen entkräften.
Super cool, ich mache die Antreiberanalyse ja auch mit meinen Teilnehmern und das ist wirklich immer wieder erhellend und finde ich wahnsinnig wertvoll. Nur was ich auch festgestellt habe, und das ist jetzt dann die abschließende Frage zum Teil 1, weil diese Zeitmanagement-Tools oder Selbstmanagement-Tools werden wir heute nicht mehr unterbekommen, aber du hast ja den Lothar Seibert genannt, so dass man da auch nachlesen kann. Und ich habe aber spannend gefunden, in welche Richtung das uns das Gespräch gebracht hat. Also ich finde das super. Und abschließende Frage dazu, weil ich das auch immer wieder feststelle. Es ist das eine, diesen Erlauber dann dort auf meinem Papier. Also ich arbeite ja dann damit, mit dieser Antreiberanalyse und gebe mir dann einen Erlauber. Nur die Challenge, die ich immer wieder feststelle, ist, diesen Erlauber dann nicht nur dort auf dem Papier stehen zu haben, sondern in der Situation dann auch leben zu können. Also sprich, wenn mich dieser Perfektionismus wieder packt, dann mich daran zu erinnern, ich darf ja auch mal 80% abliefern oder wie auch immer, wie der Erlauber auch immer ist. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung, weil wir sind ja in unseren Mustern drinnen und du hast das ja gesagt, die sind ja früh in unserer Kindheit angelegt worden, diese Muster, in dem noch sehr stark in unserem Gehirn vernetzt. Und meine letzte Frage dazu, vielleicht hast du da auch noch einen Tipp an unsere Zuhörer, wie sie das in die Praxis dann auch hineinbringen können, dass sich da wirklich dann auch was verändert.
Ja, sehr gern. Ich möchte, bevor ich den letzten Tipp oder eine letzte Strategie oder Werkzeug auch mitgebe, noch etwas ergänzen, nämlich diesen 80-20 bzw. 100%igen Ansatz. Ich habe vorhin die Chirurgen erwähnt, ich finde auch, den Baustellen wird wahrscheinlich auch eher ein 100%iger Ansatz gefahren, so gut wie möglich. Da wird es wahrscheinlich nicht genügen, wenn man sagt, na, 80% der Baustelle passt, fahren wir heim oder machen wir Pause. Nein, weil da muss man zu viel hinterher nacharbeiten. Und Fehler können passieren, aber ich glaube, wir sollten schon versuchen, eine hohe Qualität, eine sehr hohe Qualität abzuliefern, weil das sagt auch immer was über uns. Aber dort, wo 80% sehr praktisch ist, ist einfach Posteingang, meine WhatsApp, so Dinge, mein Schreibtisch, der Stapel, den muss ich und kann und will und werde ich nicht zu 100% immer top leer, top sauber. Und es ist auch nicht notwendig. Also da darf man sehr wohl unterscheiden, wo gehört das hin und wo nicht. Und jetzt zu dem letzten Werkzeug, die Ampelregel. Da bin ich ein großer Fan davon, weil Rot steht für, Stefan?
Stopp.
Stopp, genau.
Stopp.
Orange oder Gelb steht in dem Fall für die Frage, was passiert in mir gerade? Also Bewusstsein, einen Schritt zurück und es geht in Sekunden. Und Grün ist, was will ich jetzt? Und in dem Moment entscheidest du bewusst und nicht, es treibt dich unterbewusst an. Zum Beispiel Ärger. Stopp, was passiert? Ich ärgere mich gerade. Was will ich jetzt? Ich will mich ärgern. Okay, dann ärger dich. Dann ist es eine Entscheidung, dann haust du auf den Tisch oder was auch immer. Es kommt meistens nicht viel Gutes raus dabei, aber du bist den Ärger mal los und hast dich bewusst dafür entschieden. Vielleicht sagst du aber auch bei Grün, na, ich will jetzt einmal anders reagieren und schauen, ob mir das auch gelingt. Ich muss nicht gleich Zwischenreiz und Reaktion kann auch eine Pause sein.
Eine Lücke sein, wie wir von Viktor Frankl wissen.
Ich muss nicht gleich springen, nur weil jemand an einer meiner Schnüre zieht. Vielleicht durchtrenne ich diese Schnur jetzt einfach einmal. Ich bin ja da nicht der Spielball der anderen. Oder beim Stress. Auch bei Nervosität. Du kennst diesen Auftritt auf Bühnen, egal ob klein oder groß, da hilft die Ampelregel auch. Stopp, was passiert gerade? Ich bin nervös. Passiert, okay, sich das auch einzugestehen, nicht schön zu reden, anzunehmen, darf sein. Die ganze Bandbreite der Gefühle darf ja sein. Und jetzt kommt Grün. Was will ich? Und mir hilft manchmal zu sagen, weißt du was, das Leben ist eh ein Spiel. Was stelle ich mir jetzt gerade so an? Ich habe das eh schon oft genug gemacht. Mein Vortrag wird gut, ich bin heute für die anderen da, es geht gar nicht um mich. Komm, lass uns das genießen. Ich im Dialog mit mir und etwas weniger Nervosität ist dann spürbar, weil ich dann entschieden habe, ach komm, es ist eh alles in Ordnung, ich bin gut vorbereitet und was soll denn passieren?
Und dann bist du wieder in deiner Kraft.
Und dann bin ich in meiner Kraft und nicht mehr getrieben.
Das heißt, übertragen auf unseren Perfektionismus oder auf jeden Antreiber, über den wir jetzt gesprochen haben, heißt das, sich immer wieder diese Ampel zu vergegenwärtigen, immer wieder Stopp zu sagen, zu reflektieren, was ist gerade, ich bin in meinem Antreiber drinnen, ich kann nicht aufhören und ich bin im Perfektionismus drinnen, anzunehmen, hineinzufühlen und dann bewusst zu entscheiden, was will ich jetzt gerade. Reicht es vielleicht oder reicht es noch nicht? Ist es berechtigt, dass ich diesen Antreiber jetzt spüre? Weil noch was fehlt, ja, weil noch was gemacht gehört, wie du richtigerweise, ich darf ja differenzieren. Und das heißt, der erste Schritt, und den, glaube ich, müssen wir lernen, ja, öfter mal Stopp zu sagen, in die Bewusstsein, weil Stopp ist ja nichts anderes, das Ruhe ist ja nichts anderes, wie ein Synonym dafür, für in die Bewusstheit kommen.
Genau.
Nicht aus dem
inneren Stopp.
Ja, der innere Stopp, ja, genau. Gabriel, wunderbar, hat uns in eine andere Richtung geführt, wie ich es eigentlich erwartet habe.
Ja, total spannend, nein, oder?
Aber total super. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und umso mehr bin ich jetzt schon gespannt, in welche Richtung das uns treiben wird, wenn wir über Resilienz sprechen, Stressmanagement und so weiter und so fort. Erstmal vielen, vielen Dank für diesen ersten Teil und wir lauschen dann eh gleich weiter.
Sehr gerne, lieber Stefan, und unseren Zuhörern alles Gute beim Umsetzen. Denn, wie wir wissen, es gibt nichts Gutes, außer du tust es.